Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
100 Jahre Einsamkeit beschwört die Frankfurter Rundschau. Es geht um einen Geburtstag, wie in der Süddeutschen die titelt: Beim Teutates, jetzt ist er 100. Der eine Jubilar soll von sich gesagt haben, die Revolution bin ich. Der andere hat den Humor seiner Generation und aller Nachfolgenden revolutioniert. Während die Süddeutsche Teutates für René Goscinny beschwört, zitiert die Rundschau den ikonischen Marquess-Titel für Fidel Castro, den Michael Hesse als eine der faszinierendsten Figuren des 20. Jahrhunderts würdigt. Eine Projektionsfigur. Die einen erkannten in ihm den Befreier nicht nur Kubas, sondern ein Vorbild für ganz Mittel- und Südamerika. Andere wiederum sahen nichts anderes als einen Diktator in ihm. In seinem Roman 100 Jahre Einsamkeit schilderte Gabriel Garcia Marquez die ewige Wiederholung desgleichen. Revolution, Befreiungshoffnung, Gewalt, Macht, Ernüchterung und die Wiederkehr des Alten. Auch Fidel Castro, so Michael Hesse, ist diesem Kreislauf nicht entkommen. Michael Zips besucht anlässlich des anderen 100. das Archiv von René Goscinny, der in Frankreich zu den bekanntesten Literaten zählt und lieber Comics schrieb, als sie zu zeichnen. Seine Figuren leben immer weiter. Der neue Band zum 80. Geburtstag von Lucky Luke erscheint Anfang November. Und in Deutschland verkauft sich fast jedes frische Asterix-Album mehr als doppelt so häufig wie der erfolgreichste Roman. In den Buch-Bestsellerlisten tauchen die Comics dennoch nicht auf. Michael Zips findet es ein bisschen ungerecht. Als fürchterliches Drama bezeichnet er, dass René mit 51 Jahren beim Kardiologen ausgerechnet während eines Belastungstests tot vom Ergometer fiel. Seine Tochter Anne nennt das einen eleganten Abgang für einen Humoristen. Nicht nur 100, sondern 150 Jahre werden in Bayreuth gefeiert, Festspieljubiläum. Das gibt der FAZ und damit der Kulturpresseschau die seltene Möglichkeit, eine ebenso auflagen- wie meinungsstarke Zeitschrift zu zitieren, die kaum noch jemand kennt. Die Gartenlaube. Wöchentliche Auflage damals, sensationelle 382.000 Exemplare. Das Festspieldebüt in Bayreuth, den ersten Ring dort, sah sie 1876 treffsicher, findet Christian Gohlke und zitiert gleich mehrere Artikel. Der Autor Eduard Hanslick nahm das Bühnengeschehen erst wahr und dann auseinander. Das unnatürliche Singsprechen oder Sprechsingen der Wagnerschen Nibelungen ersetzt uns weder das gesprochene Wort des Dramas noch das Gesungene der Oper. Wir sitzen daher ratlos und gelangweilt diesen unendlich langen Dialogen der Sänger gegenüber, dürstend nach der deutlichen Rede wie nach der allzeitverständlichen Melodie. Niemals haben Menschen so miteinander gesprochen, wahrscheinlich auch Götter nicht. Und Paul Lindau befand, ein Dichter ist Wagner, aber man kann ihm nicht gerade nachrühmen, dass er mit einfachen Mitteln arbeitet. An außergewöhnlichen Wesen braucht er folgendes Personal: 2 Riesen, 2 Zwerge, 4 Götter, 3 Göttinnen, 3 schwimmende Mädchen, 3 Nornen, 8 Walküren und ferner einen ziemlich kompletten zoologischen Garten, nämlich eine Riesenschlange, eine Kröte, 2 Widder, einen Lindwurm, der singt, einen Waldvogel, der spricht, 2 Raben und einen Bären. Schon 1873 hatte das Blatt durchaus kritisch über den Bau des Festspielhauses reflektiert. Dem Journalisten Wilhelm Marr war die Sache suspekt. Wagner wolle an die Stelle von Staat und Religion ein Opernhaus setzen, wobei der heilspendende Kunsttempel das große, ruhmreiche Nationalwerk ja doch mit dem eigentlichen Volk auch nicht das Mindeste zu schaffen habe. Den Einlass fanden nur wenige Auserwählte. Das war halt damals schon so. Aber auch sonst hat sich nichts geändert. Amüsiert schildert der Reporter die hochelegante Volksversammlung, beschreibt die Festspiele anschaulich als eine Szene aus dem großen Schauspiele des Daseins und ergeht sich genüsslich in der Aufzählung der anwesenden Prominenz auf dem artistischen Kalvarienberg. Genau so ist es seit 150 Jahren.